Hallo und herzlich willkommen zu Miskatonic Film Club. Das ist der Film-Podcast, in dem wir über miskatonische Filme reden, um euch aufmerksam zu machen auf unser miskatonisches Theater hier in Hamburg-Harburg, das Miskatonic-Theater, das einzige Horror-Theater der Welt. Gerade diese Woche kann man es wieder in verschiedenen Zeitungen lesen. Henrik, es gibt einen ganz tollen Artikel im Hamburger Abendblatt, den werde ich jetzt nicht vorlesen, weil ich hab's noch nicht gekauft, aber ich habe den gestern schon online gelesen und der ist wirklich ganz super. Wir ziehen bald um. Bisher sind wir in den Räumlichkeiten des Antikinos. Wir sind Antikino-Media. Wir sitzen hier auch im entsprechenden Tonstudio. Hier nehmen wir Hörspiele und eben diesen Podcast auf und wir ziehen bald um die Ecke und haben dann da ein richtiges Theater und ein noch größeres Filmstudio und alles ist sehr aufregend. Und weil wir möglichst lange, möglichst viel, möglichst tolles Horror-Theater machen wollen und dabei nicht abhängig sein wollen von öffentlichen Förderungen, machen wir diesen Podcast, um aufmerksam zu machen auf das Patreon, das existiert für das Miskatonic-Theater. Es gibt Miskatonic Buchclub und Miskatonic Filmclub und im Patreon unterstützt ihr das Theater. Und wenn ihr da Mitglieder seid, dann habt ihr zum Beispiel garantierten Eintritt, auch wenn die Vorstellungen ausverkauft sind, was hier im Antikino viel passiert. Ihr habt vergünstigten Eintritt, also ihr kriegt automatisch, egal ob ihr studiert oder Sozialhilfe empfangt oder irgendwie anders ermäßigungsberechtigt seid, ihr kriegt auf jeden Fall Ermäßigung, denn Patrons sind ermäßigungsberechtigt. Und ich habe jetzt echt lange zum Einstieg, wahrscheinlich mit Leuten, die das alle wissen, über diese ganzen Sachen gesprochen. Aber normalerweise, Henrik, scheltest du mich immer irgendwann, dass ich gar nicht erklärt habe, warum wir diesen Podcast machen. Henrik, wer bist du? Wie geht es dir? Was machst du hier eigentlich?
Hi, ich bin Henrik. Mir geht es gut. Und bis vor einigen Minuten habe ich mit dir Gonga 2 geguckt. Das war schön. Das war toll. Darüber reden wir heute.
Ja, also ursprünglich war die Idee von diesem Podcast mal, ich hab gedacht, wenn sich in Deutschland mit dem Horrorgenre auseinandergesetzt wird, passiert das für meine Begriffe nicht auf eine gute Art und Weise. Horror ist wohl das verschrienste Genre des Landes, das sehen wir zum Beispiel daran, dass wir heute wahrscheinlich den am größten angelegten Versuch, ein Horror-Franchise in Deutschland zu etablieren, gesehen haben.
Sie und haben sich nicht Horror genannt.
Genau, es ist als Mystery-Thriller vermarktet worden, damit Deutsche irgendwie dazu zu überreden sind, das einzuschalten. Ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist, aber Horror wird auch gar nicht verstanden, auch gar nicht so breit gefasst verstanden. Ganz oft sagen verschiedenste Leute zu mir, Henrik, dass wenn ich zum Beispiel in Theaterproben für ein Horrortheater sage, das ist sehr lustig, das sollten wir machen, sagen verschiedenste Leute, Horror soll gar nicht lustig sein. Ich weiß gar nicht, es soll gruselig sein, sagen die.
Es ist ein großes Missverständnis. Ich weiß nicht, wer dir sowas sagt. Das hört sich nach einer doofen Meinung an.
Es ist ein großes Missverständnis, das ausgeräumt werden muss. Nee, eigentlich hatte ich gedacht, wir gehen so ein bisschen so Arthouse-Horror-Sachen durch. Wir haben hier mit Ingmar Bergman angefangen zum Beispiel. Ja. Dann bin ich mit Puls, einem japanischen Film, gegen eine Wand gefahren bei Henrik. Da ist der Rassismus hochgegangen.
Er hat nachgewirkt und ich habe viel draus gezogen.
Ja, siehst du, so. Ja. Aber Henrik war mehrere Tage lang sauer, dass er einen japanischen Film gucken musste und hat deshalb zum...
Also nein, ich möchte mich gegen diese Darstellung wehren. Es hatte nichts damit zu tun, dass es ein japanischer Film war, sondern dass es ein langweiliger Film war.
Und deshalb hat Henrik mich gezwungen, einen deutschen Film zu gucken, und zwar Gonga. Ja. Und am Ende von Gonga gab es einen fantastischen Cliffhanger und wir hatten viel Spaß dabei, Gonga zu gucken und zu besprechen.
Ja, also wirklich, am Ende des letzten Podcasts, ihr habt den wahrscheinlich gehört, da waren wir uns ja eigentlich einig, Gonga ist ein charmanter, wenn auch leicht missglückter Versuch, einen coolen kleinen Horrorfilm zu machen. Und wir hatten ehrlich Spaß damit. Und ich habe mich sehr auf Gonga 2 gefreut.
Ja, also wir waren uns einig, Gonga ist geil. Und also auch wenn man das in dem Podcast nicht immer raushört, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und jetzt haben wir Gonga 2 geguckt. Und ganz ehrlich, als wir angefangen haben, den zu gucken, ich habe noch gesagt, wie witzig wäre das, wenn der plötzlich einfach richtig gut ist. Wenn Gonga 2 einfach unironisch gut ist und eine Zeit lang, ich würde sagen 5 bis 10 Minuten.
15 schon.
Ist es fast so, also wurde es halt immer geiler.
Wir hatten richtig viel Spaß. Als die Ghostbusters auftauchten, dachten wir beide, Digga, das wird das Beste überhaupt.
Das wird's. So Awesomeness ist auf Awesomeness gepackt worden. Die Startbedingungen waren ideal.
Für eine Viertelstunde dachten wir, es wird Ghostbusters gegen den Antichrist. Und wir waren bereit dafür. Was es nicht war, war Ghostbusters gegen den Antichrist.
Aber Heinrich, was war es denn?
Also, wir haben ja vorher auch ein bisschen geschaut, wer hat diesen Film eigentlich gemacht. Und uns ist aufgefallen, dass die Kernbesetzung, also die Drehbuchautoren, waren die gleichen, zwei davon. Und ein dritter Drehbuchautor, der wurde rausgekickt und der war im ersten auch der Regisseur.
Und er hat gefehlt.
Er hat gefehlt.
Tatsächlich, ich glaube, ich habe die Theorie, der war verantwortlich ganz viel für Charakter und Humor. Natürlich, als Regisseur am Set, vielleicht lag darin auch sein Writing. Weil was diesmal, ich nehme gleich ein bisschen was von meiner Meinung vorne weg, was diesmal völlig gefehlt hat, war eigentlich jegliche Ausarbeitung der Charaktere. Die waren
jegliche gar nicht Interaktion der Charaktere. Also das war schon im ersten Teil so ein bisschen, gut, deutscher Film. Aber hier abwesend.
Also komplett. Ich hab viel dazu zu sagen, wie die Charaktere hier geschrieben sind. Und im ersten war es schon schlimm. Aber, und darüber haben wir im letzten Podcast geredet, im ersten hatten wir einfach TKKG. Da waren etablierte Charaktere und ich habe mir keinen Namen gemerkt, aber ich konnte jedem irgendwie
Gabi,
so ein Ding
Knößchen
zuweisen.
Ja. Dings, den Chef.
Und man mochte die irgendwie und das hat gut funktioniert. Oder was heißt, das hat nicht gut funktioniert, meine Güte. Aber es ist Gonga. Aber es war so. Und in diesem Film war es nicht.
Es war nichts. Also, ich tue einmal meine heilige Pflicht und fasse den Film so kurz wie möglich zusammen.
Und ich tue meine heilige Pflicht und unterbreche dich dabei 1000 Mal, damit es mindestens eine Stunde dauert.
Hervorragend. Also, wir fangen an mit der Frau, Gabi, aus dem ersten Teil. Gabi hat nämlich einen Traum, und zwar von Tim. Tim, wie heißt er wirklich?
Philipp,
die Hauptfigur aus dem ersten Teil. Gabi träumt davon, wie Philipp zurück in das Haus kommt, in dem zum Schluss offenbart wurde, dass der Gonga gar kein Gonga, sondern der Antichrist ist.
Und das Ding ist, so, da fängt's an, sorry, aber die letzte Szene vom ersten Film ist, dass die beiden in diesem Haus stehen und der Gonga, der in Wirklichkeit das Omen, also Damien aus das Omen ist, also Damien, ja, sie stehen im Haus und Damien kommt oben an so das Geländer von der Treppe
Man
ran.
Man könnte genau da weitermachen
und sagt,
eigentlich, ne?
Ich bin wieder da. Und dann erfahren wir überhaupt, also, wie sind die rausgekommen aus dieser Situation? Später in diesem Film erfahren wir, wie sie rausgekommen sind aus dieser Situation und weil ich später nicht dran denken
sie
werde.
Sie sind einfach gegangen, das ist sehr leicht.
Langsam in den nächsten Raum gegangen. Das ist alles, was man machen muss, um dem Gonga zu entkommen. Man geht.
Wir nennen ihn auch die ganze Zeit den Gonga, obwohl sehr schnell etabliert wurde, dass es keine Gonga gibt.
Das ist richtig.
Und das macht auch den Namen des Filmes so ein bisschen weird.
Dieser Film hat auch mit Friesland nichts zu tun.
Sie haben es völlig gelassen.
Man sieht mehr von Indien als von Friesland? Es ist kein Witz, es ist so.
Ich dachte halt, die komplette erste Hälfte des Hauses, in dem das spielt, wird immer so angeleuchtet. Und ich dachte, wieso haben sie so einen Flutscheinwerfer aufgebaut, den sie immer einmal so drüber fahren lassen? Bis mir irgendwann nach der Hälfte klar wurde, das ist der Leuchtturm an der Nordsee, die sie nicht zeigen.
Nie!
Nicht ein einziges Mal.
Sie haben da auch nicht gedreht. Ich weiß noch, als Gonga 2 gedreht worden ist, so, ich habe letztes Mal gesagt, dass ich noch in der Schule war, als Gonga 1 rauskam. Das stimmt nicht. Das war 2009, Anfang 2009. Ich bin 2008, habe ich Schule abgebrochen. Und habe das wilde Schauspielerleben gestartet. Und das heißt, Anfang 2009, da hatte ich also, ich habe im Oktober 2008 angefangen, Schauspiel zu studieren. Das heißt, ich war da noch relativ neu in der Schauspielschule. Und ich weiß noch, weil ich bin immer, ich habe noch, ich war 17, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, als ich angefangen habe zu studieren. Und ich bin immer gependelt zwischen Kackdorf und Hamburg. Und habe dabei den Metronom genommen. Leute aus Hamburg und Umgebung werden den kennen. Das ist so ein gelb-blauer Zug, der fährt so regelmäßig wie ein Metronom, außer dass er halt sehr viel Verspätung hat. Schlechtes Unternehmen, aber
furchtbares Unternehmen.
Ja.
Sollte man vermeiden, damit zu fahren.
Auf jeden Fall. Jedenfalls bin ich mit dem Metronom immer gefahren und morgens ein großer Faktor in Verspätung des Metronoms für 2 oder 3 Wochen war der Gonga-Zug, als sie Gonga 2 nämlich gedreht haben, währenddessen gab es einen Metronom, auf dem groß Gonga 2 drauf gedruckt war und dieses Gesicht von diesem Jungen und irgendwie musste er Cast und Crew irgendwo hin transportiert haben. Auf jeden Fall stand er immer Ewigkeiten in Buchholz und hat die Gleise blockiert und die müssen, ich weiß nicht wo, aber die müssen irgendwo da irgendwie was auch...
Wahrscheinlich steht dieses Haus da irgendwo.
Das ich weiß es nicht.
Das könnte einfach zwischen Hamburg und Buchholz irgendwo rumstehen.
Die sind auf jeden Fall da immer lang gefahren und das hat mich todesgenervt.
Ja.
Ja.
Zurück zur Geschichte.
Ja, wie geht's weiter?
Die Frau träumt davon,
wir sind schon eine halbe Minute drin.
Wie sie Philipp wieder sieht. Und sie küssen sich und dann wacht sie auf, weil es war nur ein Traum und sie geht zu ihrer Mutter. Ihr werdet euch an ihre Mutter mit ihrer Schrotflinte erinnern und sagt, Philipp ist zurück, Philipp ist zurück. Und ihre Mutter sagt, nein, geh da nicht hin, es ist eine Falle. Sie geht hin und dann wird sie getötet. Sie stirbt irgendwie. Das habe ich spät erst verstanden, weil man sieht es in guter alter Gonga-Manier nicht.
Ich weiß nicht, ob das gute alte Gonga-Manier ist, aber es ist ein Stilmittel, das sich durch diesen Film durchzieht. Man sieht nicht, wie die Leute sterben. Es bricht immer kurz vorher ab.
Ja.
Und wenn man Glück hat, sieht man hinter die Leiche. In ihrem Fall nicht. Deshalb dachte ich auch den ganzen Film lang, dass es irgendwann ein Twist ist, dass sie noch lebt. Du kannst nicht eine Hauptfigur offscreen töten, nachdem du eine Verfolgungsjagd gezeigt hast.
Die weibliche Hauptfigur des ersten Teils. Ich hatte wirklich gedacht, es geht weiter mit ihr, aber nein, sie ist einfach tot.
Vielleicht haben sie sich nicht getraut, der Schauspielerin zu sagen, dass sie töten werden, weil sie nicht in dem Film haben wollen. Und ich sage, ja, du gehst jetzt mal so diesen Gang lang und dann schneiden wir und dann wird man das schon genug verstehen. Dann zeigen wir einen Sarg.
Und dann melden wir uns in ein paar Wochen, wenn du deine nächste Szene hast.
Wirklich? Leute.
Aber keine Angst, sie wurde ersetzt durch ihre jüngere Schwester.
Ja, weil die ist zu alt geworden. Das ist DiCaprio-Style. Philipp braucht jüngeres Fleisch. Das Ding ist aber, es wurde nicht gefickt in Gonga 2.
Nein.
Nein.
Nein, stimmt.
Ja.
Egal. Oh Gott. Die nächste Szene ist, Philipp ist in Indien. Philipp ist in Indien und Philipp läuft durch die Gegend.
Vor allem ihre jüngere Schwester ist im ersten Teil nicht aufgebaut.
Nein.
Okay.
Es war recht klar, dass sie Einzelkind ist.
Gut, also sorry, egal. Zurück zu Philipp in Indien.
Philipp rennt durch Indien und wir denken, oh, rennt er vor was weg? Er trifft zwischendrin einen dicken Jungen und der hat die Gonga-Augen und Philipp hat kurz Angst, aber das ist egal. Weil
das wird nicht adressiert. Ein kleiner Junge steht da, dreht sich um, hat Gonga-Augen. Schnitt, Philipp ist in einem Bus.
What? Philipp rennt zu einem Bus, alle Inder in dem Bus gucken Philipp an, als wäre Philipp der Antichrist und werfen ihn dann raus.
Ja,
dann
und schmeißen Sachen auf ihn. Hendrik, das hat mich an folgende Anekdote erinnert. Es gibt eine Zombie-Filmreihe, ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Die hat zwei Teile. Das eine spielt irgendwo in Westafrika und das andere spielt in Indien. Ich habe die Filme nicht gesehen, aber ich habe mal ein Interview mit dem Regisseur gesehen und der hat über die Dreharbeiten in Indien gesprochen und hat erzählt, dass sie haben das auf dem Land gedreht in Indien und er hat gesagt, das war super schwierig, weil die indische Landbevölkerung wirklich keinen Bock darauf hatte, dass da ein Filmteam war. Und er hat gesagt, in einem Dorf wollten sie drehen, aber es sind einfach hunderte Kinder aufgetaucht und haben schwere Pflastersteine nach ihnen geworfen. Und das so lange, bis sie gegangen sind.
Das haben sie da auch getan. Philipp wurde nämlich danach von dem Bus verfolgt. Er rennt für eine Szene vor dem Bus weg, der ihm hinterherfährt.
Aber warum?
Keine Ahnung. Es wird nicht erklärt. Philipp kommt.
Nee, weil Inder sind einfach, weißt du, das sind so übersinnliche, weißt du, das sind ja auch so naturverbundene Menschen.
Das ist, was mit dem verkehrt ist.
Und fucking rassistisch, ganz ehrlich. Das ist direkt im Opening fucking rassistisch.
Er kommt dann auf jeden Fall in so eine Tempelanlage und da ist so ein indischer Guru, der er nimmt dann so eine Box mit und der Typ sagt...
Und behaltet mal im Kopf, also er nimmt eine magische Box von einem magischen indischen Guru. Wofür sind magische indische Gurus bekannt? Was könnte da für eine magische Sache drin sein?
Ihr überlegt, schreibt es mal in die Kommentare.
Schreibt euch jetzt auf, was ihr ratet und dann guckt, vergleicht nachher, ob das zu dem passt.
Das ist eine Aufgabe. Ihr geht jetzt auf irgendeine Plattform, schreibt uns in die Kommentare, was ihr glaubt, was in der magischen Box drin ist und wir lösen es auf am Ende des Dings.
Ja, okay.
Er sagt dann, oh nein, du kannst es nicht klauen. Wenn du den Jungen töten willst, dann musst du dich selbst töten. Und man denkt recht lange, das ist wohl eine alte indische Weisheit. Spoiler, er meint es einfach wortwörtlich.
Er meint es literally. und so versteht Philipp es auch in dem Moment sofort.
So dumm.
Ja.
Egal. Kommen wir wieder.
Schnitt, Philipp ist zurück in Friesland.
Ja, ist zurück in seinem Haus. Also es ist ja nicht Friesland, es ist einfach... Nein, zuallererst ist er auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ich kenne diesen Ort. Es ist das anonyme Gräberhügel auf dem Ohlsdorfer Friedhof und der große Bogen.
Henrik, Denn da, es ist ein Film und Gabi ist eine Friesin und sie ist in Friesland gestorben, sie wird in Friesland beerdigt.
Ich war nur so stolz, dass ich die Location erkannt habe.
Auf jeden Ohlsdorf Fall spielt Friesland.
Ja, rennt er da hoch und da wird gerade Gabi beerdigt und er kniet einmal vor ihrem Sarg nieder und dann sagen alle im Dorf, geh weg, Philipp Hansen, husch, raus mit dir. Dann geht er zurück in sein Haus und guckt sich da um und wird schon von Düster und Vorahnung bedrängt und dann kommt eine Bande Kids und sagt, hey, wir wollen den Gonga besiegen. Und er sagt, nein, es ist zu gefährlich. Und die sagen, ja doch, wir wollen helfen. Und er lässt sich irgendwie dazu überreden oder so ein bisschen, weil er auch die eine heiß findet. Das ist übrigens die Schwester von der toten Gabi, aber das erfahren wir später. Schwester.
Ja, auch richtig, richtig random und weird dazwischendurch gepflanzt.
Und bevor er sich wirklich davon überzeugen kann, dass sie eine Hilfe sind, kommt ein Kerl in einem grauen Anzug mit Stachelhaaren rein und sagt, ich habe die Lösung für alles. Stellt sich nämlich heraus, dass diese Bande von Teenagern die Ghostbusters sind und einen Ghostbuster-Van mit Ghostbuster-Equipment dabei haben.
Wir haben nicht alle gegoogelt, aber eine von den Teenagerinnen, die satanistische Gothic-Mädchen, ist knapp 30.
Ja, aber die sind alle coole Teenager.
Ja.
Und dann
das Ding ist, die meisten von den anderen schon und das macht es so ein bisschen weird. Man denkt die ganze Zeit, warum hängt diese erwachsene Frau mit Teenagern rum?
Sie ist Gothic geblieben.
Ja.
Hier bleibt nicht viel übrig, wenn du mit Ende halt, 20 noch als Gothic rumläufst.
Das ist schon, das ist halt realistisch für die Kleinstadterfahrung. Ich weiß nicht, ob, Henrik, du kommst ja aus dem Ruhrgebiet, du kommst ja aus einer Kleinstadt, du kommst aus einer Großstadt.
Ich kenne diese Leute.
Ah, du kennst es auch? Ja, hattet ihr das sogar in der Großstadt Bochum?
Es waren meistens Männer.
Ja, immer.
Aber
immer Männer. Das ist feministisch, Sinne dass sie das diesmal anders
der Gleichberechtigung, machen. Ja.
Ja.
Ist ganz nett.
Nee, stimmt, es sind immer 30-jährige Männer, die hat man dabei, weil die kaufen einem Bier.
Ja, und die sind eigentlich zu alt für die Subkultur, aber die haben einen coolen Partykeller bei ihren Eltern und die da kann man saufen.
Und nicht nur das, die sind zu alt, um mit 13-Jährigen rumzuhängen und ihnen Alkohol und Drogen zu geben, aber irgendwie werden sie, ja.
Die 13-Jährigen sind schon sehr weit für ihr Alter, also reif im Kopf.
Oh, nee, das ist auch, ich habe gerade wollte ich lustige Anekdoten erzählen und habe ich gemerkt, nee, erstens ist das alles strafrechtlich relevant.
Und nicht lustig.
Und echt nicht witzig. Also ich finde das nicht gut, dass Gonga 2 das normalisiert.
Naja, der Anführer der Ghostbusters erklärt also seinen Schallwellen, wir töten Geistermumpels und Philipp lässt sich überzeugen. Dann passieren im Prinzip das, was im ersten Gonga auch passiert ist, diese Nightmare on Elm Street Final Destination-artigen Halbtod-Szenen.
Also ja, aber diesmal
immer geträumt, wie Leute sterben und dann können sie die noch vor dem Tod retten. Und das ist einer der Punkte. Niemand stirbt
das
in der
stimmt
ersten Hälfte
nicht
des Filmes.
Ja, erste Hälfte. Die ersten zwei Drittel, also das erste Viertel des Filmes ist richtig geiles Setup. Man denkt, krass, okay, jetzt ist es Gonga mit Ghostbusters und irgendwie indischer Magie. Und wir haben ja schon aufgesetzt, dass hier dieser böse Geisterjunge ist. Oh mein Gott, das wird so geil. Dann merkt man, der Humor fehlt. Niemand wird beim Kacken gestört. Was ist denn da los, liebe Freunde? Was ist das denn?
Dafür klauen sie immer Szenen 1:1 aus anderen Horrorfilmen. Und der Nerd sagt danach immer, aus welchem Horrorfilm das geklaut wurde.
Ja, der Nerd ist übrigens der beste Schauspieler in dem Film.
Ja, den finden wir super.
Den finden wir ganz klasse. Das ist nämlich Alexander Merbeth aus dem wunderbaren Film Die Flunder, der eine gewisse Verbindung zu diesem Hohen Hause hat.
Ja. Alexander, dich mögen wir.
Ja, du hast das ganz fantastisch gespielt. Er spielt halt Randy aus Scream. Und ja, genau. Und ich habe dann zwischendurch auch gedacht, okay, will der Film vielleicht Scary Movie sein? Weil es passiert immer was.
Aber und es ist nicht lustig.
Und während es passiert, sagen Henrik und ich, ah, oh Gott, jetzt kommt Final Destination. Und dann kommt er rein und sagt, Final Destination. Er macht auch nicht einen Witz oder so. Er kommt einfach nur rein und sagt, Final Destination. Ja.
Er benennt einfach immer die Quelle von denen, die Autoren abgeschrieben haben.
Liebes Autorenteam, das hatten wir auch schon so verstanden. Und das Ding ist,
Ben,
es ist auch nicht so, als hätten die neue Filme geguckt seit dem letzten. Es ist immer noch die ganze Zeit Nightmare on Elm Street, ja gut, und Final Destination haben die neu geguckt.
Ja.
Klasse. Klasse. Ich habe die Final Destination Box zu Hause, die sollten wir auch hier alle mal gucken.
Eines Tages gucken wir die mal, wenn ich mich von Gonga 2 erholt habe.
Da kommt Nissan auch dazu. Nee, Final Destination ist ein geiles Franchise. Also glaub wirklich, ich. Das wird auch nicht schlecht. Egal.
Egal. Dann passiert irgendwann das erste halbwegs Spannende Und zwar finden sie die Quelle der Kraft vom Gonga. Und es gibt mal wieder einen eingemauerten Geheimraum, in dem wir das erste Mal erfahren, dass der Geisterjunge als Kind exorziert wurde.
So, warte. So, du bist jetzt gerade durch 60 Minuten Film gehetzt.
Ja, weil da nichts passiert ist.
Es passiert halt wirklich nichts. Nein, aber wir können kurz auf die Charaktere eingehen. Also diese...
Gut, das ist wahr.
Nein, ja, das Ding ist, unser Philipp setzt sich alleine in also unser Philipp ist auf der Beerdigung von Gabi. Und da wird er quasi weggeschickt, weil alle sagen, geh weg, Philipp Hansen. Das hat auch keiner.
Weg, Philipp Hansen.
Es ist halt auch offensichtlich synchronisiert. Und ich glaube, dass sie in der ProSieben-Redaktion irgendwie gefragt haben im Büro, kann jemand was einsprechen? Geh weg, Philipp Hansen. Und dann hört man so die Kaffeefrau. Ich gehe davon aus, dass die ProSieben-Redaktion eine Kaffeefrau angestellt hat. Kaffeefrau, die sagt, geh weg, Philipp Hansen. Ey, egal.
Wahrscheinlich hatten sie geh weg, Philipp drin und irgendjemand hat nicht verstanden, Hansen, wer das sein soll.
Na, auf jeden Fall ist er dann in das Haus seiner Eltern gegangen, in dem er aufgewachsen ist.
Sehen auch mehr vom Haus.
Wir sehen sein Kinderzimmer.
Das Haus ergibt keinen Sinn.
Doch, auf eine bestimmte Art und Weise ergibt das Haus Sinn, Hendrik, aber sprechen wir später drüber. Auf jeden Fall geht er zurück in das Haus und dann tut er die geklaute indische Zauberbox vor sich, setzt sich im indischen Zauberschneider, sitzt
davor. Zieht sein Shirt dafür aus.
Natürlich. Ist aber nicht ripped.
Nee, niemand in dem Film. Und es gibt den Bodybuilder-Dude.
Es ist 2010. Es gibt den Bodybuilder-Dude und der Mann, der sitzt da und macht seine Hantelübungen und der Schauspieler hat halt leider noch nie eine Hantel in der Hand. Dann gib ihm doch eine leichtere. Man kann dieser Szene nicht zugucken, weil man denkt, der Arm bricht gleich ab. Egal. Auf jeden Fall setzt sich Philipp Hansen vor die Zauberbox, in den Schneidersitz, atmet tief durch und zack, dann kommt Christian Slater für Arme rein und sagt so, hey, ich mach jetzt hier, bin Student und ich habe eine Maschine entwickelt und er ist halt der Bill Murray aus Ghostbusters. Ja. Und das ist alles super cool. Was ich nur gedacht habe, war, ey, Philipp ist ein Jahr nach Indien gegangen und hat eine indische Zauberbox geklaut, um ein krasses Ritual zu machen. Und jetzt lässt er sich einfach überrollen von nicht Christian Slater. Aber weißt du was, Hendrik? Als man am Ende erfahren hat, was das Zauberritual ist, hat das mehr Sinn gemacht. Dass Philipp denken würde, ja, okay, gucken wir mal, was der noch anzubieten
hat. 3 Tage haben wir noch. Ne? Also, jetzt ist auch egal.
Naja, und dann, genau, dann nicht Christian Slater hat die Teenager und die Frau im Gepäck. Gabis kleine Schwester.
Pia, die
30-jährige Gothic-Teenager-Frau.
Bodybuilder-Dude. Der kein Bodybuilder-Dude ist.
Überhaupt kein Bodybuilder-Dude.
Den Nerd, ja. Alexander.
Fantastischer.
Finde super.
Auch sehr gut, also gut. Ja. Guter Charakter. Die Charaktere sind alle gar nicht so doof. Der einzige Charakter, der so richtig ein Problem. Nee, gar nicht. Das stimmt nicht. Die sind nicht alle nicht so doof. Die männlichen Charaktere sind okay. Die weiblichen Charaktere, da hatte keiner Bock drauf, die zu schreiben.
Ich sag dir auch warum. Es gab keine weiblichen Autoren.
Ja, das ist richtig. Es gab eine Redakteurin, habe ich gesehen. Aber keine Ahnung, wie der Redaktionsprozess bei ProSieben läuft. Aber auf jeden Fall hatte niemand Lust, diesen weiblichen Charakteren Charaktereigenschaften zu geben. Die eine zieht sich halt schwarz an und ist die Tochter von Bela B. Ende. Das ist alles.
Sie ist nicht wirklich die Tochter von Bela B. Sie spielt die Tochter von Bela B.
Das weißt du nicht, Henrik. Wie gut kennst du Bela B.?
Ich hab.
Kennst du die Kinder von Bela B.?
Nee, ich nehme an, Bela hat viele Kinder.
Zahlreiche. Ja. Unzählige.
Also eventuell ist sie auch in echt die Tochter von Bela B.
Kann Bela B. im Jahr 2010 eine 28 Jahre alte Tochter gehabt haben? Ja, schon.
Schon,
ne?
ja.
Das ist ein alter Mensch.
Und hat früh angefangen, Kinder zu zeugen.
Ja. Ja, kennst du dieses, es gibt so ein ganz altes Ärzte-Interview, als sie gerade anfangen, berühmt zu werden und dann fragt sie jemand, wie alt seid ihr? Und sie sagen alle drei im Chor ganz stolz, 19! Ja, schade, dass sie das nicht geblieben sind. Ich weiß gar nicht, die sind um die 60 und die singen immer noch Teenager-Liebe bei Konzerten,
ja,
ne?
Ja.
Teenager-Liebe. Ist auch irgendwann creepy, Leute. Aber das Ding ist, ich habe mir die neuen Sachen angeguckt und angehört.
Auch creepy.
Nicht creepy, das ist so preachy. Die haben gerade ein Video rausgebracht zu einem Lied, das heißt Demokratie.
Ich kenne das Lied, ich hatte wirklich, also...
Es klingt, als hätte es ein Sportlehrer geschrieben.
Es ist eine unangenehme Gänsehaut.
Ja, wirklich. Farin, du warst mal sehr lustig. Das stimmt nicht, ich war einfach mal 13. Gut, okay.
Kommen wir zurück zu Gonga 2.
Gonga 2 auch nicht lustig, aber versucht's auch nicht so sehr wie Farin Urlaub. Vielleicht hätte Farin Urlaub mal so einen Rewrite machen sollen für diesen Film. Nachdem sie
hatten eine Bela B-Connection. Ja. Sie hätten anrufen können und sagen, wenn du schon keine Lust mehr hast, kannst du uns Farin geben. Und
dieser Film ist nicht lustig, Farin, kannst du Witze da reinschreiben. Oder Fresh Torge oder Otto, keine Ahnung. Es fehlte an Humor. Obwohl der Film, am Anfang dachte ich, dieser Film wird jetzt ganz albern, aber dafür, dass der ganz albern ist, einfach
ist
keine
Gags. Ist
er
nicht lustig? Nee. Er versucht die ganze Zeit Gags und du saßt die ganze Zeit neben mir und hast passiv-aggressiv die Gags verbessert. Und
ja.
Sie waren besser, weil, also, du hattest recht.
Ja.
Sie haben Gags-Setups gemacht und sie haben nicht geschafft, die zu Ende zu bringen.
Sie haben teilweise einfach falsche Wörter gesagt. Es gab, warte, ein Beispiel, weil das war so dumm. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was er original gesagt hat. Pass auf. Auf jeden Fall ist es so. Nicht Christian Slater steht auf einer Leiter oben im Haus. Da ist so ein Gelände, da ist so eine Balustrade. Und die Leiter wackelt. Das heißt, theoretisch könnte er da irgendwie 5 Meter runterfallen und zerschellen. Und er lehnt sich nach vorne und es ist ihm offensichtlich egal und er schraubt irgendwas fest. Und dann kommt Philipp vorbei und hält die Leiter fest. Und sie unterhalten sich kurz und am Ende sagt nicht Christian Slater, ich weiß nicht mehr, was der schlechte Gag ist, den sie machen. Er sagt irgendwie...
Er sagt irgendwie, ich will mich nicht umbringen, das wäre ja richtig doof.
Ja, genau. Und es ist halt, und dann schneiden sie zurück in die Weite, wo er halt da wirklich gefährlich steht. Und offensichtlich muss der Gag eigentlich sein, ich will mich nicht umbringen, wie man sieht, oder sowas. Weil es sich ja einfach auf die Situation
wenn es anders aussieht.
Genau, ich will mich nicht umbringen, auch wenn man den Eindruck kriegen könnte. Oder irgendwie so, es ist jetzt auch kein riesiger Brüller, aber es ist einfach, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber er sagt etwas, was einfach falsch ist.
Ja.
Wo einfach, glaube ich, irgendwie Kommunikation durcheinander gegangen ist zwischen den Leuten, die das geschrieben haben und den Leuten, die das gedreht haben. Auf jeden Fall macht der Satz keinen Sinn. Man denkt, ihr wolltet diesen Witz machen, dann macht doch bitte diesen Witz und macht da nicht irgendwie, egal. Es wäre eine bessere Erklärung, wenn ich noch wüsste, was er gesagt hätte, aber es war so ein Nonsens, das ist echt, ich weiß nicht mehr, ich will mich hier umbringen, irgendwas. Scheißegal.
Auf jeden Fall kriegen wir dann eine Handvoll von diesen geträumten und dann verhinderten Todesszenen, das ist zum einen
die Und dann halt diese Schwester. Ganzen falschen Gags. Es ist noch mehrfach so, dass Leute einfach falsche Wörter sagen. Egal.
Die Schwester von dem Love Interest aus dem ersten geht einmal ins Badezimmer und denkt, da ist Philipp gerade am Duschen, dreht sich um und rutscht dann auf einer Banane aus.
Rutscht auf einer Banane aus, stößt sich den Kopf und stirbt. Und das Geilste ist, sie kommt in das Badezimmer rein. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, Henrik, wir haben da nicht drüber geredet, weil ich fand den Gag so unangenehm und blöd. Sie kommt in das Badezimmer rein, Philipp duscht und wir hören ein Furzgeräusch. Und sie sagt, und es soll eine sexy Szene sein. Und sagt, Philipp. Ich bin nicht hier, weil du duschst. Genau, und dann rüst du auf einer Bananenschale aus und stirbt. Dann wird zum Glück Philipp wach, geht und rettet sie davor, ins Bad zu gehen. Und dann haben sie kurz so ein ich dachte, du duschst da drin. Ich wollte aber nicht da rein, weil du nackt
warst. Es wird schon angedeutet, also nicht angedeutet, wir erfahren offensichtlich, dass sie in diesem Film ficken werden. Und sie tun es nicht, weil später erfahren wir dann erst, dass die kleine Schwester von seinem ursprünglichen Love Interest ist, mit dem man ein Kind hat. Aber das hat auch noch nichts hier zu suchen.
Das war jetzt ein Spoiler, Henrik. Und das macht auch so keinen Sinn.
Gar nicht.
Also wir haben gehört, dass während den Dreharbeiten jeden Tag das Drehbuch stark verändert worden ist und es gibt Menschen, die der Ansicht sind, es wurde jeden Tag schlechter und ich finde, also man merkt's.
Ja.
Es macht irgendwann so keinen Sinn mehr. Also da sind währenddessen offensichtlich lauter Notes reingekommen und dann hat keiner mehr geguckt, ob irgendwas vorne und hinten Sinn macht.
Es gibt noch die eine Final Destination Szene.
Oh ja, der Muskeltyp.
Der Muskeltyp macht sich einen Smoothie, dann rappelt alles, sein Mixer explodiert, er wird geblendet, alles fällt runter, ein Messer fällt auf ein zufällig hingefallenes Wurstkatapult, das mit so einer Wurst bedient wird.
Es ist so ein Schneidebrett, das halt auf so einer Wurst liegt. Die Wurst liegt in der Mitte vom Schneidebrett, auf der am Boden liegenden Seite des Schneidebretts liegt das riesige Messer und auf die andere tritt der Bodybuilder ohne Muskeln drauf. Und das Messer fliegt ihm in den Mund.
Und guck mal, es gibt in so einer klassischen Küche andere lange, runde Gegenstände, die dafür herhalten könnten. So eine Teigrolle zum Beispiel. Das heißt, sie haben sich aktiv für eine Wurst entschieden, weil sie witzig sein wollten. Sie wollten Scary Movie sein und sie haben es nicht durchgezogen.
Ja, und es ist ja vom Ding her, ich bin mir sicher, das klingt jetzt alles wirklich cool, aber es hat ein Pacing, wirklich für einen ganz langen Zeitraum von diesem Film, ist halt einfach jetzt, Philipp ist in seinem Haus oder in dem Haus von seinen Eltern, obwohl ich habe Zweifel, Philipp ist im Haus von seinen Eltern mit dieser Gruppe Teenager und der erwachsenen Frau, die auch älter ist als Philipp. Zum Glück, so gut, dass da jemand die Aufsicht hat, auch einfach. Mit dieser Gruppe Teenager.
Sie hat auch eine Knarre dabei, erfahren wir später.
Ja, also wo hat sie die her? Mit Frau Felsenheimer. Und sie hängen da gemeinsam rum und träumen immer, es träumt immer jemand, dass jemand anders stirbt und dann retten sie sich davor. Und währenddessen, also der nicht Christian Slater sagt, ich hab bald die Maschine fertig, um den Geist zu besiegen. Und darauf warten sie halt, während sie träumen, dass sie sterben und dann das verhindern. Und das passiert relativ häufig und nichts geht voran.
Niemand stirbt, es passiert einfach gar nichts. Ab und zu sagt Philipp mal irgendwie, ich erzähle euch, was passiert ist. Und dann erzählt er einfach den ersten Film. Und alle
dann,
sind immer schockiert irgendwie davon.
Dann einmal geht Philipp in den Keller, zusammen mit der kleinen Schwester von Gabi. So, jetzt erstmal eine Sache, die Henrik an dem Keller aufgefallen ist. Ich möchte kurz euch nochmal ins Gedächtnis rufen, warum Philipps Eltern in Film 1 in diesem Keller gestorben sind. Philipps Eltern waren in Film 1 in diesem Keller drin und sie haben da eine altertümliche Druckpresse benutzt. Auch das hat viel mit meiner Theorie über Philipps Eltern zu tun, über die sprechen wir gleich mal. Und sind dann an den Gasen aus dieser Druckfarbe oder so da erstickt, weil da die Luft nicht... Also ausgetauscht wird.
Ja, erstickt man ja schnell dran, wenn da so toxische Gase entstehen und die nirgendwo rauskommen.
So, Henrik, wie sieht denn der Keller in diesem zweiten Teil plötzlich aus?
Wir sehen den Keller, sie gehen häufig in den Keller und das Erste, was immer ist so ein Schattenabdruck von so einem großen Ventilator, der offensichtlich an der Wand drin ist, in dem Hauptkellerraum.
Und überall in diesem Keller sind diese Ventilatoren. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar gibt es in Film 1 gibt es auch, also der große visuelle Referenzpunkt von Gonga ist Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street mit weniger Farben und ein bisschen weniger cool. So, das ist und deutlich weniger Einfallsreichtum. Bei Freddy hat er noch diese ganzen absurden Elemente da drin.
Die einfach nicht passieren.
Nee! Und ich weiß auch gar nicht, warum der Gonga ist da übernatürlich. Dann lass ihn doch geilen Shit machen. Ist egal. Ey, auch das...
Nein, wir müssen einmal zum Ende dieses Podcasts darüber reden, was soll der Gonga eigentlich sein? Weil sie widersprechen sich andauernd selbst.
Ja, ich möchte nicht aussprechen, was der Gonga ist, weil es ist auch eine ekelhafte Idee. Egal.
Ja. Ja, aber man darf echt nicht zu lange drüber nachdenken.
Aber diese ganzen Twists sind, glaube ich, ganz am Schluss gekommen und da hat dann keiner mehr drüber nachgedacht. Ist egal, was ich sagen wollte war, der visuelle Referenzpunkt ist Nightmare on Elm Street und jeder Nightmare on Elm Street Film endet im Boiler Room. Das ist, wo Freddy gestorben ist. Das ist so ein Kellerraum, wo halt ein Boiler drin ist und da ist Feuer und da sind halt auch immer diese Ventilatoren. Und das Geile daran ist, ne, du kannst dahinter, packst eine Lampe und dann tust du viel Nebel rein und dann sieht das halt geil aus im Raum. Dann kommt da so ein Lichtstrahl raus, der sich bewegt.
Das
super cool.
Sie haben.
Das haben sie in Film 1 gemacht. Das ist unter...
Im Keller unter der Bibliothek.
Unter der Bibliothek,
der alten Kirche.
Genau, die ehemalige Krypta. Und sie haben einfach genau dieselbe Location genommen, aber diesmal ist es der Keller der Villa. Und dabei hat sich dann keiner mehr... Wenn es nicht dasselbe Autorenteam wäre, würde ich sagen, sie haben Teil 1 nicht gesehen.
Vielleicht haben sie Teil 1 einfach nicht gesehen.
Weißt du, Henrik, das Ding ist, die Backstory von Philipp war was ich in Teil 1... auffällig gut fand. Also ich habe gedacht, das ist eine wirklich auffällig gute Backstory und sie machen sehr wenig damit.
Sie verkacken dann die Auflösung so ein bisschen.
Vielleicht war das von dem Mann, der nicht mehr dabei ist. Ja, und die anderen haben gesagt, fick dich mit deiner scheiß Backstory, verstehe ich nicht, was soll ich
Wer
damit?
Wer benutzt denn eine Druckerpresse? Das ist Anfang der 2000er.
Ja, und vor allem haben sie das auch mit genau diesem Ruhrgebietsdialekt gemacht, weil die noch nie in Friesland waren. Und in diesem Film übrigens auch nicht. Dieser Film verlässt das Haus nicht. Sie hatten offensichtlich weniger Geld. Ich weiß nicht, warum die mit ihrem Gonga-Zug mein Gleis versperren mussten. Die hätten das einfach direkt bei sich zu Hause drehen können.
Ben ist häufig auf Sylt, musst du wissen. Daher hat er das.
Ja, und jetzt war er zum Glück auch mal in Indien. Es gibt keinen Grund für die ganzen Indien-Set-Pieces. Es gibt keine Berechtigung dafür.
Nein,
außer
überhaupt nicht. Es hat gar keinen Sinn. Es ist wirklich diese ganzen ersten 5 Minuten in Indien, wo er durch die Gegend rennt, durch so indische Menschenmengen und die dann so Platz machen und ihn komisch angucken, als wäre der Messias, der nach Indien gekommen ist, um irgendwie, keine Ahnung was, diese Zauberbox zu klauen, ist so ein sinnloser Haufen.
Aber das wird auf jeden Fall so ein Nebenstrang von diesem Podcast werden. Ich habe gerade gedacht, wir müssen eigentlich auch das Jesus-Video gucken. Heilstätten steht sowieso schon auf dem Plan. Ja, viel mehr fällt mir nicht. Anatomie, Digga. Anatomie Dang, 1 und 2.
Ja. Ich bin gespannt.
Ich glaube, die waren sogar ganz
froh bist bei der Erwähnung des Wortes Anatomie, dann freue ich mich.
Hast du Anatomie nicht gesehen? Kennst du es nicht?
Nein.
Nein?
Nie gehört.
Das ist späte 90er, 1999, Heike Makatsch, glaube ich. Das ist sogar im Kino gelaufen. ProSieben hatte auch irgendwie die Hände mit drin, weil damals, es war ja bis vor relativ kurzem so, dass du Filmförderung in Deutschland, das ist so witzig, dass du Filmförderung in Deutschland nicht kriegen konntest, wenn nicht ein TV-Sender mit bei dir in der Produktion war. Das bedeutet, es gab per Definition kein deutsches Kino, sondern es waren alles Fernsehfilme. Und das war auch das Ding. Du musstest einen Film direkt so konzipieren, dass der im Fernsehen laufen kann, weil sonst kannst du keine Förderung
und,
kriegen.
Und du hast es, ich weiß nicht, ob im Podcast letztes Mal oder danach gesagt hast, und das ist eine Theorie, die ergibt so viel Sinn für mich. Der Film hat um 20.15 Uhr angefangen,
ja,
und du merkst irgendwann, wann sie einfach gewalttätig werden dürfen.
Ja, und das ist, glaube ich, wirklich das Ding.
Deswegen sind die Anfänge dieser Filme immer so langweilig, weil sie nichts zeigen dürfen. Und ab einem gewissen Punkt ist es 22 Uhr und sie können machen, was sie wollen. Zu dem Zeitpunkt guckt aber niemand mehr zu und es ist völlig egal, was sie machen.
Und ich glaube, das ist wirklich das Ding. Sie schinden Zeit, bis sie endlich da sind, wo ihr Showdown stattfinden kann. Dann stellen sie fest, dass sie noch 10 Minuten haben. Und dann passiert alles. Was passiert alles, Henrik?
Sie gehen, der Ghostbusters-Dude sucht die Quelle des Bösen und sie finden ihn im Keller. Es gibt einen zweiten geheim eingemauerten Raum, wie unter der Krypta im ersten Teil. Auf jeden Fall brechen sie den auf und da ist dann so eine Pritsche und Philipp fasst die an und er sieht Visionen, wie hier Damien als Kind wie heißt das? Exorzistet wurde. Weil er wurde exorzistet, der ist ja der Antichrist. Duh. Dann bauen sie da die Maschine auf und Philipp wartet da unten und Damien kommt und Philipp macht die Maschine, es ist Showdown und dann liegt er da, tot. Aber nein, er ist nicht wirklich tot, er hat überlebt und die Maschine hat funktioniert, Damien ist tot, alle feiern. Und nein, der Damien ist natürlich nicht tot.
Henrik, du hast was Wichtiges übersprungen.
Bitte.
Was war in der Box?
Ah ja, ein Messer. Ein gutes altes indisches Messer.
Ja, also Philipp ist ein Jahr in Indien verbracht, ist da hingereist und hat von einem indischen Guru ein Messer geklaut.
Weil dafür ist indische Spiritualität.
Weil damit der Gonga stirbt, muss er sterben und er hatte vor, sich mit dem Messer umzubringen. Man kann das.
Das ist ja eine ganz bekannte indische Praxis, der Harakiri.
Ja. Man kann es halt auch wirklich angenehmer gestalten. Es geht ja, soweit ich das verstanden habe, geht es nicht darum, dass er auf eine bestimmte Art ist, er muss einfach nur sterben.
Er muss einfach nur sterben. Der letzte.
Gibt es nicht diese Sterbehilfekabinen in Holland?
Ja.
Also wäre es denn damit gewesen?
Es gibt einen hohen Turm in diesem Haus, von dem noch jemand runterfällt.
Aber ist das geil? Ist das eine geile Suizidart? Nee, ich glaube, wenn wir jetzt geile Suizidarten diskutieren, dann wird der Podcast irgendwann
wird gesperrt. Lass ihn nicht machen.
Aber auf jeden Fall, Messer ist es nicht, Freunde.
Nee.
Also auch nicht indische Messer.
Vor allem, es geht super leicht schief. Da triffst du einmal nicht das richtige Organ und dann tut's echt weh.
Ja, egal. Also wirklich. Also, was hat er. Ja, egal. Also, ich hab mal gelesen, zum Beispiel Messer in den Bauch ist der schmerzhafteste Tod, weil du machst ja dann den Magen auf und da kommt dann Säure raus. Und das merkst du dann noch.
Also, Harakiri ist ja diese japanische traditionelle Samurai-Selbstmordart. Und nicht umsonst ist es eine ganz besondere Handbewegung, die du machst, damit du eben nicht dich völlig aufweidest dabei, sondern möglichst schnell und effizient diesen Shit vorbeikriegst.
Ja, das hat er vielleicht gelernt in Indien. Wie dem auch sei, es ist richtig dumm. Es ist richtig dumm. Aber dieser Film macht ein paar Sachen, wo man denkt, habt ihr da mal. Okay, gut, also er wollte sich eigentlich umbringen, aber dann hat die Maschine funktioniert und der Gonga ist weg und jetzt feiern sie.
Sie feiern.
Dieser Film hat nicht mehr so viele Schnittfehler übrigens, keine Achsensprünge, keine...
Bis zum Schluss und da dann ganz dramatisch.
Ja, ich habe gelesen, der Cutter heißt mit anderen Pepper. Ich glaube, der hat ein bisschen viel gepeppt beim Cutten. Vielleicht muss man solche Sachen nüchtern machen, weiß ich nicht.
Weil du nicht cuttest oder weil du nicht peppst?
Nee, ich weiß schon, dass man nüchtern cutten sollte. Das sehe ich zum Beispiel daran, wenn jemand, der Pepper heißt, was geschnitten hat. Und das sehe ich generell ist es bei kreativer Arbeit, ich glaube bei Arbeit grundsätzlich nicht ratsam, doll auf Amphetaminen zu sein. Wir haben da bei Ryan Murphy drüber gesprochen. Es ist das Ryan Murphy-Problem. Ihr denkt, ihr seid krass konzentriert und habt geniale Ideen. Seid ihr nicht. Habt ihr nicht.
So, sie feiern, der Ghostbusters-Dude strippt in einer wirklich Szene, die zum Fremdschämen ist. dann geht er besoffen aufs Klo, pisst ins Waschbecken und da ist Damien. Oder der will ihn nochmal töten. Und dann ist uns aufgefallen, dass das Problem an dem Gonga ist, man kann einfach gehen. Er schafft es nicht, den Ghostbusters-Dude zu töten, weil der einfach geht.
Das passiert jedes fucking Mal. Und bis zum Showdown stirbt keiner.
Nee. Und im Showdown sterben dann Leute und wir sehen nicht wie.
Ja, wir sehen dann immer erst nur die Leichen, aber okay. Nicht Christian Slater, geht vor dem Gonga weg.
Kommt in den Raum, in dem die Eltern von Philipp ihre alten griechischen Büsten und ihre teuren Ming-Vasen aufbewahrt.
Achso, jetzt mal ganz kurz meine Theorie zu den Eltern von Philipp. Dieses ganze Haus ist offensichtlich seit 100 Jahren unbewohnt. Es gibt keine elektrischen Geräte da drinnen.
Es gibt Strom. Wir haben im ersten Film gesehen, dass es elektrisches Licht gibt.
Und
das
ignorieren sie einfach. Nicht in diesem Film. Wir sehen ein Kinderzimmer. Ich nehme an, es muss Philipps Kinderzimmer sein.
Aber auch Eriks.
Die Spielzeuge, also ja, es sieht aus wie ein Museum, es sind so Spieluhren drin und so weiter. Diese Eltern haben ja auch im ersten Teil so eine klassische Druckerpresse benutzt.
Ja, und Philipp muss in den 80ern und 90ern aufgewachsen sein, da gab es Furbies.
Ich glaube 1994 sind die gestorben, das heißt, die haben Anfang Mitte 90er sich nicht zu helfen gewusst zu drucken, außer dass sie so eine Gutenberg-Presse irgendwie ausgepackt hatten, woher auch immer die hatten. Philipps Eltern gehörte dieses Haus nicht. Das waren Hausbesetzer. Philipps Eltern waren Hausbesetzer und die haben in diesem Haus einfach gecampt.
Aber hier ist das Problem an dieser überraschend plausiblen Theorie, die alles erklärt. Der Makler kommt zu Philipp und will ihm das Haus abkaufen im ersten Film.
Ja.
Er ist der legale Besitzer dieses Hauses.
Das weiß der Makler nicht, der ist richtig dumm. Oder Henrik, ich kenne zum Beispiel Leute, wenn man was lange genug besetzt,
da kriegt man das.
Das ist so die Boomer-Art. Ich sehe das, ich habe eine Tochter, die ist fast 2, wenn die was nicht kriegt, was sie möchte, dann legt die sich auf den Boden und strampelt und schreit. Und das machen Boomer so ähnlich. Oder so Boomer-Aktivisten, so späte Boomer-Aktivisten. Ja, kein Disrespect zu all den tollen Sachen.
Nein, ihr habt viel Schönes gemacht, genau. Und dann wurdet ihr halt blöd.
Aber zum Beispiel kenne ich Leute, die haben einen kleinen Spielplatzpark im Karo-Viertel besetzt mit Bauwagen und hatten die Forderung, dass sie das Grundstück gegenüber haben wollen. Und nachdem sie das lange genug gemacht haben, haben sie dieses Grundstück bekommen. Und dann haben sie darauf gebaut und dann haben sie die Wohnungen da drin vermietet und sind aufs Land gezogen und sind jetzt sehr reich. Und I'm sorry, aber das ist Boomer-Politik in a nutshell. Und ich glaube, das haben Philipps Eltern einfach so gemacht.
Ja, das wird es erklären. Wo sind wir denn? Ja, der Gonga ist zurück. Der Ghostbusters-Dude ist in Scherben getreten und wurde dann gerettet, aber hat zu Gott gefunden, obwohl er knallharter Atheist vorher war. Und außerdem findet sich die Gemeinde des kleinen nordfriesischen Dorfes, das wir hier nie sehen.
Das sollte ein Character-Arc sein.
Ja.
Weil sie in einer Szene mal erwähnt haben, dass er nicht religiös ist und dass sein Vater Pastor ist. Aber so funktioniert ein Character-Arc nicht.
Ben. Egal.
Ich glaube ehrlich nicht, dass es nur deren Schuld ist. Da hängt eine Redaktion.
Nein, deswegen, Ben. Du hörst es hier, melde dich und erklär's uns. Du kriegst von uns die Gelegenheit, das klarzustellen.
Ja, rechtfertigt euch. Alle, die bei Gonga dabei waren, kommt in diese Show, rechtfertigt euch. Es wird kein Interview, das wird eine Vernehmung.
Ich werde Ben Bernschneider auf dem Instagram-Post verlinken.
Ja, mach das mal. Ja. Du scheinst den irgendwie, das ist immer noch kein Prominenter für mich.
Aber ich sehe den halt die ganze Zeit auf Instagram.
Warum?
Der Algorithmus spielt mir den vor, weil...
Weil du auch Timepieces magst.
Und gute Hemden.
Okay. Gut, komm, erzähl weiter, was passiert in diesem Film. Kann noch irgendwer folgen? Schreibt uns das mal in die Kommis.
Ist egal.
Wir konnten halt auch nicht folgen. Der Film ist wirr geschrieben, es liegt nicht an uns.
Auf jeden Fall kommt dann ein Mob, angeführt von dem Pastor, auf das Haus zu. Und aus irgendeinem Grund ist der Bodybuilder-Dude oben auf dem Turm und balanciert da lang wie
ja,
in...
Ja, ich kann dir den Grund sagen.
Nightmare on Elm Street 3,
genau,
sagst du?
Genau, der Grund ist, dass es in Nightmare on Elm Street 3 ein fantastisches Setpiece gibt. Nightmare on Elm Street 3 übrigens einer der besten Filme aller Zeiten, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Wir werden ihn hier noch besprechen. Es ist der beste Nightmare on Elm Street Film, der ist besser als Nightmare on Elm Street 1. Und in Nightmare on Elm Street 3 gibt es also eine Szene, da, also das spielt in so einer Nervenheilanstalt für Jugendliche. Es ist im Grunde, kennst du diesen Film mit Angelina Jolie, durch den sie, glaube ich, als Schauspielerin bekannt geworden ist? Der heißt auf Deutsch Durchgeknallt und in Wirklichkeit heißt der Girl Interrupted.
Nein.
Okay, gut, ist ein berühmter Kultfilm und eine Bildungslücke von dir.
Eine von vielen.
Aber es ist im Grunde Girl Interrupted mit Freddy Krueger. Also es sind alles Troubled Kids, die in einer Psychiatrie sind. So. Und dann einer von denen schläft halt und schläft ein und dann kommt Freddy und zieht dessen Adern alle raus. So, und dann werden die Adern quasi genommen wie so Fäden von einer Marionette. Und dann führt Freddy die Person wie eine Marionette durch die Gänge von dem Krankenhaus und dann hoch auf den Turm. Das ist halt auch so ein Gothic-Gebäude. Das sieht so aus wie dieses Hansenhaus. Und dann, das ist so geil, weil im Himmel hinter dem ist dann riesengroß Freddy zu sehen, wie er an diesen Marionettenfäden zieht. Und dann, was die anderen sehen, ist, die sind dann auf der anderen Seite von dem Gebäude und sehen, wie der auf diesen Turm klettert und da rausklettert und dann da runterspringt. Was wir hier haben, ist alles dasselbe, außer die geilen Freddy-Sachen.
Ja, und ich weiß nicht, warum er da oben ist und ich weiß auch nicht mehr richtig, was dann passiert. Aber
der Gonga guckt ihn an.
Der Gonga guckt ihn runter und fällt da runter. Und dann ist er tot. Ist
er, der wird aufgespießt, tot. Er wird aufgespießt, ja, ziemlich gory.
Es war nach 22 Uhr.
Ja.
Der Mob marschiert also auf das Hansenhaus, er fällt runter, wird aufgespießt. Der Nerd macht irgendetwas Heldenhaftes. Ich weiß nicht mehr was.
Ich weiß es auch nicht. Er sagt was, das ist auch zitiert aus irgendeinem anderen Film, aber ich habe vergessen welchen. Aber er sagt irgendwie ein spontaner Anflug von Heldentum oder so.
Ja.
Der Nerd will die ganze Zeit was von der satanistischen Frau.
Pierre.
Sie sagen die ganze Zeit Pierre zu ihr. Ich weiß nicht, ob das ein Insider-Gag von den Schauspielern am Set war, dass sie geguckt haben, sagen wir mal, wollen wir mal gucken, ob wir damit durchkommen, dass wir die einfach Pierre nennen. Sie nennen sie auf jeden Fall alle Pierre und
das
niemand...
Das ist die beste Erklärung für diesen komischen Namen.
Das kann auch wirklich sein. Es gibt auch, auf Englisch heißt das Script Girl, auf Deutsch heißt das, glaube ich, einfach... Es ist nicht Regieassistenz. Es gibt auf jeden Fall, es gibt eine Position am Set... doch, als ich Regie gemacht habe, hat meine Regieassistentin diesen Job gemacht. Am australischen Set hieß das Script Girl und der First AD war nochmal was anderes. Ist egal, es gibt eine Position am Filmset, wo jemand neben dem Regisseur normalerweise sitzt und das Drehbuch mitliest und die Schauspieler hinterher darauf aufmerksam macht, wenn sie was falsch ausgesprochen haben oder wenn sie was vergessen haben zu sagen.
Das gab's dann nicht.
Naja, oder das war jemand, der ganz schüchtern ist und nicht den Schauspielern sagen wollte, dass sie Pia falsch ausgesprochen haben.
Naja, der Nerd will auf jeden Fall was von Pia und das ist irgendwie, soll Comic Relief sein, ist es aber nicht. Und sie ist beeindruckt, dass er irgendetwas Heldenhaftes gemacht hat und dann knutschen sie. Da endet dann die Szene. Dann gehen wir zu Philipp und der kleinen Schwester von seinem ersten Love Interest, die mittlerweile sein Love Interest ist oder auch nicht. Auf jeden Fall kommen sie in den Raum und wir sehen das riesige Geweihe sich durch die Schädeldecken von dem Nerd und Pierre gebohrt haben.
Irgendwas Interessantes ist zwischendurch
passiert.
Sie sind tot
und irgendetwas, eine richtig coole Todesszene muss gedreht worden sein, weil es kann nicht sein, dass sie das nicht gedreht haben.
So, warte, und jetzt passiert ganz viel von sowas. Wir sehen diese beiden Leichen aufgespießt und denken, what, was ist denn da passiert? Schnitt, jetzt sehen wir plötzlich nicht Christian Slater bei einem wütenden Mob aus dem Dorf.
Er ist auf einmal draußen, er war vorher oben im Turm.
Eben gerade noch, war er da am Telefonieren mit der Mutter von Gabi, ist auf einmal bei einem wütenden Mob und sagt, ich habe euch nicht gesagt, wo er ist, damit ihr ihn jetzt umbringen geht. Und man denkt, wann hast du wem gesagt, wo wer ist? Dann
wird er K.O. geschlagen von dem Pfarrer, dem Anführer des wütenden Mobs, der Vater von Nicht-Christian Slater ist. Der schlägt seinen eigenen Sohn K.O. Dann ist der auf einmal wieder in der Villa und Philipp realisiert in irgendeinem komischen Moment der Selbstreflexion, ich bin gar nicht der letzte Hansen. Nachdem Pierre Philipp auch noch erschießen wollte. Aber das haben wir vergessen und das ist egal.
Es gibt eine Szene, in der wir Pierre Philipp erschießen, weil Pierres Vater ist Bela B. und sie gibt ihm also die Schuld daran und sagt, es gibt ja keinen Gonga. Dann will sie Philipp erschießen, will ihm dafür das Messer wegnehmen, mit dem er sich gerade umbringen will.
Sie hätte einfach warten müssen. Egal, wir sind da nicht. Sie haben realisiert, ich bin gar nicht der letzte Hansen. Dann sehen wir, dass die Mutter von Philipps ersten toten Love Interest auf ein Baby aufpasst und realisieren, das eine Mal, dass sie awkward Sex in der Villa von Hansen hatten, wo
angezogen.
Sie sich
wohlgemerkt.
Ja, ist sie schwanger geworden und hat jetzt ein Baby.
Sie haben sich nicht angezogen, aber auch kein Kondom gehabt. Nicht ausgezogen. Also, ja, wahrscheinlich haben sie gesagt, wir haben noch Klamotten an, das reicht. Du, ne Boxershorts. Da kommt das durch. Bah. Philipp, Alter.
Dieser Film macht mich fertig.
Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, warum Philipp das plötzlich einfällt. Auf einmal fällt Philipp ein, ich hab ein Baby.
Ja. Ich hab keine Ahnung mehr, wie. Sie rennen dann auf jeden Fall dahin und ich weiß nicht, was mit dem Mob passiert. Der, richtig.
Nee,
der Pfarrer wird auch ausgeschnitten. Der Pfarrer kommt rein zu der Oma von dem Baby und dem Baby.
Also Carries Mutter kümmert sich um das Baby von Gabi. Also die Mutter von Gabi ist so ganz christlich.
Und dann sie holt ihre Schrotflinte raus, die sie schon im ersten Teil hat, zielt auf ihn und dann sagt sie irgendein Wort, das wir nicht verstanden haben.
Dann, hat sie gesagt.
Gibt es einen Schnitt?
Man versteht es nicht, weil die Musik so laut gemischt ist an der Stelle. Wir haben nochmal nachgehört. Wenn euch das an das Saw-Thema erinnert, ja, es läuft die ganze Zeit das Saw-Thema.
Und dann liegen sie beide tot auf dem Boden, durchbohrt von solchen großen Kruzifixen und wir wissen nicht, wie es passiert ist.
Nein, es wird geschnitten. Es ist auch nicht so, dass da die Szene dazwischen ist. Es wird geschnitten, zack, die beiden sind tot.
Auf jeden Fall kommt Philipp Hansen dann dahin, sieht sein Kind, er sieht Damien, wie er sein Kind anguckt und dann flutscht Damien in die Wiege und dann ist er weg und dann...
Na, warte. Das müssen wir besser vorbereiten.
Okay.
Also, Philipp hat realisiert, dass er ein Baby hat. Die Mutter von Gabi steht an der Krippe des Babys. Es ist ein echtes Baby. Ist sehr süß. Süßes Baby.
Niedliches Baby.
Es ist ein fucking Baby. Es ist ein Baby.
Ja.
Und wir sind in einem Pro-7-Film.
Ja. Lars sitzt neben mir und fragt mich, töten Sie das Baby? Ich sage, nein, er rettet das Baby.
Auf keinen Fall töten Sie das Baby. Dann springt der Gonga in die Krippe und Philipp guckt in die Krippe und da liegt jetzt das Baby und hat Gonga-Augen. Und ich habe noch gesagt, oh, jetzt muss er den Antichrist großziehen, keine Sorge, das geht allen so. Philipp ist nicht bereit, das zu akzeptieren.
Philipp tötet das Baby.
Philipp hat ja noch sein indisches Messer, das er weit über den Kopf hebt, um es in das Baby hineinzurammen. Schnitt.
Man sieht's nicht. Und dann, das ist die letzte Szene und sie ist groß. Philipp ist wieder in Indien. Philipp läuft durch Indien und läuft zu diesem Tempel, wo er sein magisches Messer geklaut hat.
Philipp hat ein Bündel dabei.
Philipp hat so einen Sack.
Sieht so ungefähr so aus, als könnte da ein totes Baby drin sein. Ja. Es sind lauter Fliegen drauf.
Ja, legt es auf jeden Fall ab vor dem Priester. Der Priester nimmt es hoch, guckt rein, ist ganz schockiert. Guckt
weil ein nach. Fucking totes, verwesendes Baby da drin ist.
Ja, wir haben uns die Frage gestellt, wie kriegt er das Baby durch den Zoll? Weil er muss geflogen sein.
Es ist nach 9-11. Wie ist Philipp überhaupt aus dem Land rausgekommen? Er hat gerade ein Baby ermordet.
Egal, völlig egal. Und dann geht Philipp weg, nachdem der Priester, der indische Guru da reingeguckt hat und schockiert war. Und er läuft richtig cool durch die Straßen Indiens und der dreht sich einmal um und der schaut direkt in die Kamera und der hat die Gonga-Augen. Und wir haben den großen Twist vergessen, Lars.
Ach so, ja, stimmt.
Es gibt
zwischendurch einen Flashback, wo Philipp realisiert viele Sachen plötzlich im Flashback. Was auch, nicht nur das mit dem Baby, realisiert auch plötzlich im Flashback, dass der Gonga eigentlich ein...
Also der Gonga, der eigentlich das pure Böse der Antichrist ist, ist nicht wirklich das pure Böse und der Antichrist, sondern ein vom Pfarrer missbrauchter Junge.
Ja, warte, aber der Gonga hatte schon übersinnliche Fähigkeiten. Der Pfarrer hat den Gonga immer vor die Gemeinde gestellt und gesagt, wer hier hat gesündigt? Und dann hat der Gonga immer auf irgendwen gezeigt, wo ich denke, ich weiß nicht, warum die Kirche so voll ist. Ich würde nicht Woche für Woche dahin gehen und davon irgendeinem Kind auf mich zeigen lassen. Der hat wieder gewichst. Das weiß ich nicht, warum das ganze Dorf sich das antut. Aber gut, das ist ein masochistischer Trieb. Und dann irgendwann sagt der Pfarrer, wer ist hier der Sünder? Und dann zeigt der Gonga auf den Pfarrer und wir sehen in einem Blitzschnitt, dass der Pfarrer den Jungen missbraucht hat.
Streichelt.
Und dann sagt der Pfarrer, der Gonga ist vom Teufel besessen. Dann fangen sie an, den Jungen zu foltern. Dann binden sie den fest in einem Kellerraum mit irgendwie einer Kette um den Hals, wo sich der Pfarrer dann mit ihm einsperrt und noch so sinister grinsend so eine Klappe zumacht. Meine gute Güte, pro 7, Alter. Aber danach bringen sie noch ein Baby um. Also das ist was passiert, wenn ein übersinnliches Kind von einem Pfarrer missbraucht wird oder
ja,
so.
Ja, und dann tötet der Junge den Pfarrer mit dem Kruzifix. Aber dann ist auch, sie tun dann so, also Philipp ist ganz schockiert und sagt, oh Gott, sie haben aus einem unschuldigen Kind einen Mörder gemacht. Als wäre dieser 12-jährige Junge schuld daran.
Ja.
Also,
ja.
Ja, was ist das denn für ein komischer Film?
Also für mich ist damit auch noch nicht abschließend erklärt, warum das jetzt ein übersinnliches Geistermonster ist, weil...
Nee, das ist das Ding. Das Ende dieses Films zerschießt diese ganze... Ich finde, der erste Film bei allem, was er falsch gemacht hat, der Twist zum Schluss, der ist wirklich cool. Und wir denken die ganze Zeit, es ist ein Gonga, dieses Geisterwesen, und zum Schluss kommt raus, nein, es ist der Damien dieses Films, der so getan hat, als wäre er ein Gonga, weil er weiß, damit kann er sich selbst befreien. Das ist ein cooles Ding. Und dann am Ende dieses Films erneut so einen weirden, aber es ist gar nicht so, wie du denkst, Twist zu machen, nur um, weil jetzt ist es einfach ein missbrauchtes Kind, das sich selbst gerettet hat, indem es seinen Vergewaltiger getötet hat, um dann von der Gemeinde ins Watt gelockt zu werden und umgebracht zu werden.
Ist er doch ein Gonga? Weil dann ist ihm ja jetzt Unrecht passiert.
Das war es. Ist einfach doch ein Gonga.
Ist er einfach doch ein Gonga? Maybe.
Oh Gott.
Ja, vielleicht ist es so, Hendrik. Der Twist ist, er ist doch ein Gonga. Der Twist von Teil 1 ist gar kein Gonga und der Twist von Teil 2 ist doch.
Ich wünschte, es gäbe Teil 3, damit sie sagen können,
ist doch kein Gonga. Nee, ich glaube, jetzt wo wir es durchgesprochen haben, ich glaube, der Twist ist doch ein Gonga. Damit macht der Titel auch wieder Sinn.
Aber weißt du, was dann keinen Sinn mehr ergibt? Warum ist Philipp zum Schluss der Gonga?
Das weiß ich nicht, aber Philipp denkt ja, damit der Gonga besiegt ist, muss die letzte Person aus seiner Linie getötet sein. Das denkt er vor allem zu einem Zeitpunkt, wo er denkt, dass es kein Gonga ist.
Es ergibt einfach keinen Sinn, egal wie man es durchdenkt. Es ist einfach kein stringenter Film.
Ach nee, gar nicht. Ein Gonga geht weg, wenn die Umstände seines Todes öffentlich gemacht werden. Nee, ist doch kein Gonga. Bleibt kein Gonga. Auf jeden Fall, also damit verabschiedet sich der Film.
Es könnte aber ein Gonga sein, wenn er weggehen würde. Zu dem Zeitpunkt.
Und das tut er ja nicht. Also der Film verabschiedet sich komplett von der Idee von friesischer Mythologie oder von Friesland oder von irgendwie hier, das ist ein deutscher Horrorfilm, sondern es ist eine Collage.
Es ist Scary Movie und zum Schluss gibt es irgendwie einen indischen Bösewicht-Origin-Story. Und ein bisschen, also überraschend viel Gewalt an Kindern. Also zwei, was nicht eine dramatisch hohe Zahl ist, aber schon merkwürdig, dass es zwei sind.
Ja, und halt in einer Zeitspanne von 5 Minuten.
Ja.
Am Ende, das passiert alles super schnell und deshalb fühlt sich das ein bisschen doll an.
Ben, nimm die Einladung an, komm vorbei.
Und rechtfertige dich.
Nee, wir sind dann auch ganz nett.
Hendrik ist nett. Ich schrei dich an. Das stimmt nicht. Nur in lustig. Nur in Scherz. Gonga 2. Also das war der Versuch eines deutschen Horror-Franchises. Wie gesagt, nach wie vor ehrenwerter Versuch. Ich habe lange bis zum Showdown gedacht, okay, offensichtlich wollen die das alle überleben. Ich glaube, die wollten diese Geisterjäger daraus franchisen. Hätte ich cool gefunden.
Sie sterben super lange nicht und dann sterben sie und wir sehen nicht wie.
Ja, schwierig.
Es ist also wirklich einfach vom ganzen Pacing dieses Films ist es drunter und drüber. Und
aber ich
nichts
glaube,
funktioniert von dem Tempo.
Ich glaube gerade wirklich, die hatten die Ansage, sie dürfen bis 22 Uhr niemanden umbringen. Und dann haben sie gedacht, okay, aber es ist ein Horrorfilm. Und dann haben sie sich dieses Traumgimmick einfallen lassen, damit eben doch gruselige Sachen passieren können.
Das ist ein Mystery-Thriller.
Das ist halt auch, also ja.
Das ist
kein
Horrorfilm.
Guck mal, und darin sieht man die Verachtung dem Genre gegenüber, die dafür sorgt, dass sie keinen guten Genrefilm machen können. Weil man kann nur, es gibt diesen Klischeespruch, aber das stimmt, Talent ist Interesse. Wenn man denkt, man steht über der Kunstform und wenn man sich dafür nicht interessiert, dann wird man das nicht gut machen. Ende. So, ich werde keinen guten Krimi schreiben. Ich werde keinen guten, mir fällt jetzt gerade nicht direkt was anderes ein, was mich so gar nicht interessiert. Ich werde sehr gute Schlager schreiben, wenn man mich fragt. aber das ist wirklich das Ding. Also Talent ist Interesse. Und das habe ich bei Gonga 1 gesagt, bei Gonga 2, finde ich, merkt man das noch mehr. Da besteht einfach eine Ignoranz und eine Verachtung gegenüber der Kunstform. Irgendwo im Team, auch sicher nicht überall. Ich finde nach wie vor, also der Kameradude...
Es ist ja, also offensichtlich besteht ein Interesse an dem Genre.
Naja, weil
sie
weil kennen
die Klassiker.
Na, ja, weil,
und
weil
sie referenzieren sie die ganze Zeit.
Aber sie kennen halt auch nur die drei berühmtesten Filme. Und, ja, zwar, und zwar übrigens, Final Destination ist zu der Zeit die ganze Zeit auf ProSieben gelaufen. Jemand ist zu denen gegangen, hat gesagt, hier ist ein Paycheck, mach einen Horrorfilm. Und dann haben sie gesagt, ja gut, was sind denn die drei berühmtesten Horrorfilme? Und haben das dann einfach abgespult. Also, sorry, das ist meine ja, böswillige Interpretation. Nein, keine Ahnung. Wir haben die IMDb-Einträge von allen gecheckt. Ich sehe keinen von denen Horror machen immer noch. Wenn da Interesse besteht und es einfach aus Karrieregründen sich dann irgendwo anders hin entwickelt hat, der Regisseur von Gonga 2, der hat vorher einen Thriller gemacht als Kurzfilm, der irgendwie Hype hatte. Meinetwegen, okay. Irgendwer im Team, der starkes Mitspracherecht hat, auf jeden Fall, respektiert das Genre nicht. Und wie gesagt, der Kameramann macht einen krassen Job in der Imitation dieser Nightmare on Elm Street Bilderwelten. Da hat sich jemand auf jeden Fall das Lichtkonzept angeguckt und das kopiert. Cool.
Es gibt viele Szenen, die einfach cool aussehen. So ganz losgelöst von allem anderen.
Ja.
Gerade am Anfang ist es optisch einfach unterhaltsam.
Also, so beschissen der Gonga-Trailer war, Gonga theoretisch könnte einen guten Trailer haben.
Ja.
So. Aber halt auch, also es wird wirklich auf eine Weise.
Der Flashback, den sie zum ersten Film haben, wo sie alles nochmal erzählen, der war ein guter Gonga-Trailer. Da dachte ich kurz, hey, der erste Film war richtig gut.
Ja, genau, aber es wird halt so offen geklaut dann irgendwo anders und es wird sich gar keine Mühe gegeben, auch erzählerisch irgendwie eine eigene Mythologie aufzustellen. Wie gesagt, sie verabschieden sich komplett von dieser, das Ding ist, es gibt noch keinen Horrorfilm über friesische Mythologie, deshalb mussten sie davon ganz schnell weg, weil das hätten sie sich selber ausdenken müssen.
Ja.
Oder dafür irgendwie recherchieren müssen oder so. Und nee, sorry. Also
wenn die Ghostbusters, die Fake-Ghostbusters feiern, dann spielen sie einfach die Ghostbusters-Musik.
Ja.
Sie geben sich keinerlei Mühe, so zu tun, als wäre das irgendwie ein bisschen mehr als eine offensichtliche Kopie.
Ja. Da ist tatsächlich ein Schnittfehler. Es gibt sonst nicht so viele davon, aber da bei der Partygeschichte, also was heißt es? Es ist gar kein Schnittfehler, es ist einfach schon am Set nicht durchdacht gewesen.
Der Dude strippt und dann hat er nur noch Unterhose und Hemd an. Und dann gibt's einen Schnitt und alle schlafen, nur er steht noch genau da, wo er gestrippt hat, noch genau mit den Klamotten, in denen er gestrippt hat. Er hat sogar noch die Hose an den Knöcheln.
Also er muss in dem Moment eingefroren sein, die anderen haben 2 Stunden weitergefeiert und sind eingeschlafen und dann ist er, also, nee, Leute. Es ist halt auch nicht lustig. So, wenn es ein Gag sein soll, dann mach's witzig. So, das ist wirklich was der erste mehr hatte als dieser. So, der erste war charmanter, einfach grundsätzlich, durchweg charmanter. Und
ja.
Ich schätze, dass das irgendwo in der Regie begründet ist, weil der Regisseur eben auch einen Writing-Credit hatte. Ich nehme an, da ist was ist am Set entstanden. Wie gesagt, in diesem Film, die Schauspieler sind jetzt nicht schlechter als im ersten Film.
Nein.
Die Charaktere von der Anlage her auch cool, also sogar vielleicht geilere Charaktere.
Ich finde auch, die Schauspieler waren durchweg nicht so offensichtlich cringe wie beim ersten.
Das Schlimme war immer, wenn persönliche Momente gekommen sind. Es sollte mehrfach emotionale Momente geben und das war wirklich, wirklich schlimm.
Ja,
also ich habe letztes Mal gesagt, dass es viel Studentenfilm-Vibe hat, wenn Studentenfilme so schlecht sind wie die emotionalen Momente in diesem Film, dann müssen die Leute vielleicht was anderes studieren. Also das war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Aber alles außer diese emotionalen Momente, und das sind auch nur irgendwie 30 Sekunden verteilt über diesen Film, ne?
Sie haben sehr wenig Zwischenmenschlichkeit.
Was auch absolut Sinn macht, weil wenn sie es machen, dann denkt man, boah, Alter, das ist, das ist nicht wie bei Filmstudenten, sondern wenn irgendwie so eine gymnasiale Oberstufe einen Kurzfilm dreht.
Lars?
Ja.
Ich als gymnasialer Oberstufler, der einen Kurzfilm gedreht hat,
ja,
weigere mich dagegen,
gegen
diesen Vorwurf.
Ich war fast
der war richtig gut.
Ich war fast ein Jahr in der gymnasialen Oberstufe und ich habe auch Kurzfilme gedreht und ich bin so froh, dass der Computer, wo die alle drauf waren, explodiert ist, literally. und niemand die jemals sehen wird.
Es war die Geburt der KI. Sie hat sich sofort umgebracht.
Ja. Ey, ich hatte ein RPG-Maker-Spiel, das mit dem ich richtig weit war. Darum bin ich ein bisschen traurig um das Spiel, weil ich weiß, dass ich krasse Sachen programmiert hatte. Ich hatte so ein System zum Beispiel programmiert, dass man irgendwann pissen muss. und lauter so Minispiele.
Es gibt Videospiele, die so detailreich sind und die sind alle scheiße.
Ja, ich glaube, das war damals so eine Mode, deshalb habe ich das versucht, mit dem RPG-Maker nachzumachen. Ich war gar nicht so schlecht damit. Und dann, meine ersten drei Versuche, Romane zu schreiben, mein erstes Spielfilm-Drehbuch, mein erster 60-minütiger Film und verschiedene Kurzfilme. Das war alles da drauf und das war so ein Tower-PC von Aldi und eines Tages sind plötzlich Flammen hinten rausgeschlagen und es war alles nicht mehr zu retten. Und ich war lange traurig darum und jetzt neulich hat mein Vater mir randomly einen Ordner gegeben, da steht drauf Unterlagen Lars, das sind Sachen, die er noch gefunden hat bei sich, die mir gehören und da war ein Ausdruck von diesem ersten Spielfilm-Drehbuch drin.
Oh.
Und ich bin so froh, dass dieser Computer explodiert ist. Ja. Aber ProSieben hätte das trotzdem verfilmt. Also, keine Frage.
Ja. Naja, Lars, es war, also, ich fand den Film anstrengend.
Ja.
Wirklich auch einfach
körperlich
fordernd. Ich fühle mich jetzt, als hätte ich gearbeitet.
Ja. Ja, man ist ausgelaugt.
Du hattest gestern, da dachte ich noch, wir gucken den Film und du sagtest noch, bist du dir sicher, dass du an deinem Geburtstag arbeiten willst nach der Arbeit? Und ich dachte, was ist das denn für Arbeit? Das ist Gonga 2. Jetzt bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben.
Ja. Ja, Katzen von Ulta, besser als Gonga 2. Ja, gut, das war Kollegenschelte Teil 2.
Wir mögen euch alle bestimmt gerne. Wenn wir
ja, wahrscheinlich. Ich mag Leute immer. Ich rede immer total abfällig mit großem Pinsel über Gruppen von Menschen. Und wenn ich Leute persönlich kennenlerne, mag ich die meisten auf Anhieb. Das ist ein interessanter Widerspruch.
Hm.
Also ich bin eigentlich ein ganz netter. Henrik guckt so, als würde ich lügen.
Du versuchst dich hier jetzt zu rechtfertigen.
Ja. Da habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich bin tatsächlich, ich nehme Leuten, die bei Gonga.
Du nimmst es ihnen nicht übel?
Nee, doch. Ich nehme Verantwortungsträgern von diesem Film das übel, weil, wie gesagt, es ist nicht. Also,
es war halt ein richtig riesiges Ding.
Da
wäre das ein cooler Film gewesen, dann hätte das das Potenzial gehabt, dafür zu sorgen, dass solche Filme häufiger entstehen könnten.
Genau.
Und ich nehme an, dass sobald jemand in den letzten fast 20 Jahren gesagt hat, ey, wollen wir mal einen kleinen nischigen Horrorfilm fürs Privatfernsehen machen und wir gucken uns vielleicht eine geile Mythologie von irgendwo aus Deutschland an, werden irgendwelche Verantwortlichen gesagt haben, mal gucken, ob das schon mal lief. Und dann werden die Gonga gesehen haben und Gonga 2. Und dann werden sie gesagt haben, keine Ahnung, vielleicht machen wir einfach Alarm für Cobra 11.
Gonga hatte 16% Einschaltquote, Gonga 2 10% und deshalb ist es nicht fortgesetzt worden. Und diese Art, ich weiß das noch, weil ich zu dem Zeitpunkt in der Schauspielschule war und Leute, die bei mir in der Schauspielschule waren und halt zum Beispiel jemand wie der Alexander, der auch irgendwo hier im Hamburger Indie-Film Orbit unterwegs war. Ne? Es war in der Luft, ProSieben dreht Spielfilme, richtige große Spielfilme jetzt gerade, die hatten damals ganz viel. Die hatten, glaube ich, die ProSieben Märchenstunde noch, die hatten irgendwie eine Comedy-Reihe, Parodie-Geschichten und dann halt diese Horror-Sache.
Ja, und die haben ja Neulinge gecastet. Das haben wir ja gesehen. Die haben Leute gecastet, die gerade frisch von der Schauspielschule kamen.
Und damit das gab es die Möglichkeit, cool. in Filmen mitzuspielen, die normalerweise werden diese Art von Filmen in Deutschland nicht gemacht. Und die sehen auf eine Art und Weise aus, wie deutsche Filme normalerweise nicht aussehen. Die haben irgendwie einen geilen Look, das sieht alles irgendwie ein bisschen nach Hollywood aus. Und das war cool. Und da war eine Chance. Es ist nicht selbstverständlich, dass in Deutschland ein Fernsehsender Geld in die Hand nimmt, um selber was zu produzieren. Und die Leute, die das auf diese Art und Weise verkackt haben, und I am sorry, aber es ist komplett vermeidbar, das so zu verkacken. Für jeden.
Ja, man musste Gonga 2 nicht machen.
Ja.
Und man musste ihn erst recht nicht so machen.
Nee, genau. Man kann einfach, wie gesagt, respektieren das, was man da macht und davon ausgehen, dass das schon mal sehr gut gemacht worden ist und sich vielleicht da orientieren. Zum Beispiel dieses ganze Setup mit diesen Geisterjägern, die da mit so Technologie reinkommen, ne, um gegen diesen Geist zu kämpfen. Das hat mich kurz erinnert an, es gibt einen Film von John Carpenter und das ist jetzt auch nicht total nischig, ja? Das kann man sich mal angeguckt haben. Es gibt einen Film von John Carpenter, Die Fürsten der Finsternis, glaube ich, heißt der. Das ist so ähnlich. Da ist eine alte Kirche, da ist was Böses drin. Das ist ein großartiger Film übrigens. Werden wir hier im Podcast noch gucken. Und da kommen Wissenschaftler rein mit Maschinen und so weiter. Das ist eine Erzähltradition, dass man dieses antike, übersinnliche Böse stellt gegen damals diese 80er-Maschine, sieht halt auch nochmal geiler aus.
Technik.
Das ein frühes Beispiel dafür ist aus The Stone Tape. Das hat Nigel Neil geschrieben, der für das britische Fernsehen ganz viele super interessante so Folk-Horror-Sachen geschrieben hat und der für Carpenter ein großes Vorbild ist. Der hat dann Halloween 3 geschrieben, dabei haben sich Nigel Neil und John Carpenter tierisch gestritten. Das hat John Carpenter nicht davon abgehalten, für den Rest seiner Karriere weiterhin bei diesem Autoren Ideen zu holen. Und bei Die Fürsten der Finsternis, man kann das auf eine Art und Weise machen, die wirklich auch was Unheimliches hat. Wenn du das eben ernst nimmst, wenn du auch irgendwie die philosophischen Underpinnings davon ernst nimmst. Und ernst zu nehmen, was man da macht, finde ich, ist ein Minimalanspruch, den man stellen kann an Kreative, an Kunstschaffende. Und ich will gar nicht, offensichtlich gab es Chaos und Einmischungen hinter den Kulissen. Ja, offensichtlich hat da was im Team nicht richtig funktioniert, aber irgendwer da hat das von vorne bis hinten nicht ernst genommen und hat es damit für uns alle verkackt. Es hat ja dann relativ schnell aufgehört, dass ProSieben sowas gemacht hat und das hat ja seitdem auch kein anderer mehr gemacht. Und wir haben einfach sowas gar nicht in Deutschland. Wir haben einfach überhaupt nicht eine Filmindustrie, die irgendwie Raum hat für Genre oder für irgendwas, was nicht aussieht, als hätte man einen Graufilter drüber gepackt. Ich weiß auch nicht, weißt du, die bei NDR bei den Pfefferkörnern, die drehen mit Ari Alexas. Wenn du dir anguckst, wie ich hab zwei Serien gedreht. Ich habe eine Folge Pfefferkörner gedreht und ich habe halt zwei Staffeln In Your Dreams gemacht. Und die haben beide dieselbe Kamera. Und es ist jetzt nicht so, dass In Your Dreams, australische Teenie-Sitcom, dass das in irgendeiner Form der letzte Schrei der Kunst ist, ja? Aber das ist was, das möchte gerne irgendwie so ein Disney-Channel-mäßiges Ding sein. Und die wollten das auch gerne eigentlich noch größer, ich glaube, Richtung Disney verkaufen. Und die haben dieselbe Kamera und es sieht total bunt aus und total stylized. Und total nach, hey, Fun hier und so weiter. Und dann guckst du dir die Pfefferkörner an, dieselbe Kamera, dieselben Möglichkeiten, dieselbe Art von Budget und es ist, als hätten sie hinterher einen Grauschleier drüber gezogen. Da fängt das schon an. Das sind Sachen, die nichts kosten. So sahen diese Filme eben nicht aus. So, es sind schon kleine, grundlegende, banal klingende Sachen, die, für die es einfach in der deutschen Filmlandschaft und Fernsehlandschaft keinen Raum gibt. Und wenn es den dann mal gibt, finde ich scheiße, wenn man das verkackt, einfach weil man es nicht ernst nimmt.
Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ein guter Appell an dich, Ben.
Nehmt Horror ernst. Hört euch diesen Podcast an. In den nächsten Folgen sprechen wir wieder über gute Horrorfilme. Es wird eine grundlegende Bildung.
Ich freue mich. Hast du schon eine Idee, was wir gucken?
Nein. Du bist jetzt erstmal im Urlaub. Diese Folge hauen wir nächste Woche raus. Ich muss in zwei Wochen entschieden haben, was wir gucken.
Ich freue mich darauf, irgendwas zu schauen, was nicht Gonga 2 ist.
Ja.
Ich bin nach Puls war ich ein bisschen wütend. Aber ich war wütend, weil es mich irgendwie berührt hat.
Aber
guck mal. Hier bin ich bin einfach nur erschöpft.
Aber es hat uns schon inspiriert. Wir haben viel mehr in der ersten Folge, aber heute auch drüber gesprochen, dass Gonga lizenzfrei ist.
Ja.
Also man kann.
Man darf einen Film machen, der Gonga 3 heißt.
Und der einfach die Beliebtheit des Gonga-Franchises nutzt. Guckt euch Gonga mal an. Lasst mal so einen kleinen Gonga-Hype entstehen lassen.
Ja, empfiehlt Gonga weiter, sagt, ey, bitte, ich wünschte, jemand würde Gonga 3 machen und ich
weder der Gonga noch die 3 sind geschützt.
Ja, wir haben schon geguckt, wen von den Hauptdarstellern wir über irgendwelche Umwege kennen.
Einige.
Da gibt's Potenzial.
Also, ja. Gut, in diesem Sinne, bis bald.
Tschüss.